Ich denke, es ist wichtig, Studierende darauf vorzubereiten, auch wenn sie regional bepflanzt sind, dass sie aber überregional international wirken. Die zweite Facette ist, glaube ich, auch das internationale Agieren, das interkulturelle Wiederfinden mit Kommilitoninnen und Kommilitonen, mit Kolleginnen und Kollegen weltweit eine wichtige Stütze ist im Miteinander, sowohl in der Lehre, aber auch erst recht in der Forschung.
Herzlich willkommen zum Podcast Das kommt aus Bielefeld. Mein Name ist Michael Lorenz und ich darf auch heute wieder diese Folge moderieren. Und heute haben wir zu Gast Professor Dr. Risa Öztürk von der Fachhochschule Bielefeld. Herzlich willkommen, Herr Öztürk. Schön, dass Sie da sind.
Gerne, freue mich. Ganz vielen Dank für die Einladung.
Ja, wir freuen uns auch. Ich habe ja eben schon gesagt, ein paar Vorschusslorbeeren habe ich ja sogar schon gehört. Also von daher, es ist angerichtet. Wir wollen sprechen über die ein oder anderen Studienschwerpunkte. Da sind Sie in spannenden Bereichen unterwegs. Aber auch Kooperationen mit Unternehmen. Und das habe ich in der Vorbereitung auch schon gelernt. Das Thema Internationalität liegt Ihnen sehr am Herzen. Von daher, glaube ich, gibt es eine ganze Menge zu besprechen. Wir fangen natürlich immer an mit unseren 6 Fragen. Geboren und aufgewachsen bin ich in?
Geboren in Istanbul, aber aufgewachsen in Bielefeld. Ich war 8 Monate alt ungefähr, als ich nach Bielefeld kam.
Das ist schon eine Weile. Ich habe eine abgeschlossene Ausbildung oder Studium als?
Diplom-Wirtschaftsmathematiker.
Jetzt ergibt alles Weitere schon einen Sinn. Heute bin ich beruflich?
Professor für Mathe und Statistik am Fachbereich Wirtschaft der FH Bielefeld.
Als Bielefelder? Sollte man mindestens einmal
auf die eingehen.
So sieht's aus. Ich hoffe, wenn diese
spätestens morgen, genau.
Ja, ich hoffe, wenn diese Folge veröffentlicht ist, dass wir sagen können, Arminia ist wieder im Rennen. Es gab 3 Punkte gegen Hertha, gegen die alte Dame aus Berlin und dann sieht's wieder besser aus, ne?
Kann ich so schreiben, genau so.
Mit diesem Bielefelder, mit dieser Bielefelderin möchte ich gern einmal essen gehen.
Stefan Ortega, wenn er uns noch weiter erhalten bleiben soll.
Machen Sie das mal noch rechtzeitig genau. Und überzeugen Sie immer vom Bleiben.
Genau. Der Mann ist so gut, den letzten 2, 3, wie lange auch er Fußball spielt bei uns, richtig toll. Respekt.
Schon alles oder einiges festgehalten, ne? Deutlich über dem Niveau, wo der Verein wahrscheinlich so im Durchschnitt steht, muss man ja fairerweise sagen. Ne?
Ist so, genau so ist es.
Ja. Und ich höre so ganz dezent raus, dass Sie es auch mit Arminia halten.
So kann man es sagen. Mhm. So kann man es definitiv sagen. Klarer Bielefelder halt, ne?
Ja, vielleicht kriegen Sie Arminia auch noch die letzte Frage unter. Wenn ich für einen Tag Bielefelder Bürgermeister wäre, würde ich?
Ich würde allen einen Eintritt bezahlen, auf die Alm zu kommen. Das meine ich wirklich so. Man muss mal diese Atmosphäre erlebt haben. Und auch für die, die jetzt nicht extremsterweise Fußball interessiert sind, ist schon ein tolles Wir-Gefühl. Und es macht einfach Spaß, dann als Bielefelder, Bielefelderin vor Ort zu wirken.
Bei mir rennen sie da ja offene Türen ein. Ne? Also ich war zwar jetzt nicht 8 Monate, als ich das erste Mal auf die Alm kam, aber viel später war es tatsächlich nicht. Auch so ein Klassiker, mein Vater relativ früh mitgenommen, damals noch in der Oberliga. Genau, und seitdem doch so das ein oder andere Spiel gesehen. Jo.
Gute Entscheidung.
Ja. Genau. Dann kommen wir jetzt zu anderen Themen. Wir könnten jetzt auch so richtig über Arminia plauschen. Hey,
auch könnten wir. Ja, könnten auch machen. Hätte auch Lust. Warum nicht?
Passt jetzt nicht ganz zu dem, was wir angekündigt haben. Deswegen würde ich jetzt mal den Schwenk rüber machen zu dem, was Sie so unter der Woche hauptsächlich treiben. Am Wochenende haben wir ja schon gehört, was hauptsächlich so los ist. Geben Sie uns mal einen kurzen Einblick, was so Ihr Tätigkeitsfeld ist und umfasst und was Sie darin reizt.
Also wie gesagt, ich bin Professor am Fachbereich Wirtschaft der FH Bielefeld. Wir haben so um die 3.300 Studierende. Ich selbst lehre Mathe Statistik in verschiedenen Studiengängen. Und mache auch dann im Schwerpunkt das Thema digitales Marketing, weil ich wie viele Professorinnen und Professoren an meinem Fachbereich auch einen Werdegang in der freien Wirtschaft habe und dort mich sehr lange bei großen Mobilfunkunternehmen in Düsseldorf mit dem Thema beschäftigt habe. Und diese 3.300 Studierende, das sind, wenn man so eine Struktur hat, Vollzeitstudierende, natürlich die meisten, aber wir haben auch so etwas wie Praxintegriert und Verbundstudium, wo man halt neben dem Job auch noch studieren kann oder mit dem Job studieren kann, je nachdem, ob sie Verbund oder Praxisintegriert machen. Und unsere Studienschwerpunkte sind das, was so in der BWL alles so da ist, im Prinzip die ganze Facette, BWL, Wirtschaftsrecht, Wirtschaftspsychologie, Wirtschaftsinformatik und International Studies and Management als Bachelor. Und für alle diese 5 Bachelorstudiengänge haben wir auch die dazugehörigen Masterstudiengänge, die dann letztlich passend sind.
Was macht für Sie den Reiz aus? Nach wie vor? Weil machen Sie ja schon eine ganze Weile, ne?
Die Lehre, definitiv. Das war auch der Grund, warum ich gewechselt bin. Klar, an der freien Wirtschaft hat Spaß gemacht, tolle Projekte, damals auch Aufbau des Mobilfunk-Themas. Aber es ist schon so, dass ich immer wieder, auch jetzt nach 15 Jahren, gern in die Vorlesungsräume gehe. Jetzt ein bisschen weniger als Dekan, aber ich lasse mich nicht nehmen, trotzdem die verschiedenen, sowohl Grundlagenfächer als auch Schwerpunktfächer trotzdem zu machen, weil das etwas ist, wo ich sowohl Wissen weitergeben kann und jetzt kommt es auch Wissen selbst aneignen kann, nämlich von den jungen Leuten, die dann schon wirklich ganz andere Ideen haben und das ist etwas, was wirklich befruchtend ist und Spaß macht.
Ja, vor allen Dingen, wenn die selber auch schon in der Praxis sind, kann ich mir vorstellen, ne? Erlebe ich mich selber auch, ich habe auch einen Lehrauftrag an der FH mit M. Genau, und wenn da die Studierenden schon das eine oder andere erlebt haben und selber auch noch was sagen können zu den Themen oder nochmal dann tiefere Fragen haben, merkt man halt selber auch nochmal, es macht nochmal mehr Freude und ist ja auch nicht so, dass man alle Weisheit mit Löffeln gefressen hat, nur weil man da vorne steht. Deswegen mag ich das auch ehrlich ganz gerne, diesen Austausch. Ne?
Genau so ist es. Der Dialog ist besser. Es ist kein Monolog mehr, es ist ein Dialog. Übrigens, aber auch für die Vollzeitstudiengänge gilt das. Die Studierenden haben, glaube ich, in der Wahl, dass sie eine Fachhochschule sich auch letztendlich auswählen, verstanden, dass es ganz klar angewandte Wissenschaft ist, dass man natürlich die theoretischen Grundlagen macht, aber viel mehr, und das kann man spätestens am Ende in Bachelor- und Masterarbeiten sehen, die ja meistens mit Unternehmen zusammengeschrieben werden.
Wenn wir jetzt noch mal ein bisschen weiter gucken, Thema internationale Lehre, internationale Forschungstätigkeiten, warum wird das zunehmend wichtiger? Also, dass es wichtiger geworden ist, ist, glaube ich, außer Frage. Globalisierung und Co. seit Jahren ein Thema, nichts Neues mehr sozusagen. Warum ist das wichtig? Warum ist es für die FH so wichtig?
Für uns ist es sehr wichtig, auch im Fachbereich Wirtschaft sehr wichtig, weil ich glaube, dass Internationalität, angefangen bei den Unternehmen, schauen Sie, das sind alles super Hidden Champions hier in der Nähe, in der Region, sehr, ich würde sagen, auch sehr familiär, aber wenn man sich anguckt, wie stark die sind, welches Potenzial sie haben, wo sie überall sind, weltweit. Auch ich habe lernen können und dürfen, dass wir so viele tolle Unternehmen haben, die ich, muss ich zugeben, vor Jahren erstmal nicht gekannt habe, aber jetzt gemerkt habe, was für ein Revenue die haben und wo sie alles sind. Das ist die eine Facette. Ich denke, es ist wichtig, Studierende darauf vorzubereiten, auch wenn die Unternehmen regional bepflanzt sind, dass sie aber überregional, international wirken, dass sie auch dann das nötige Rüstzeug auch mitnehmen, in diesen Unternehmen auch international mitwirken zu können. Das ist die eine Facette des Ganzen. Die zweite Facette ist, glaube ich, auch, und das ist etwas, was wir jetzt erst recht merken in diesen nicht so schönen Zeiten, dass internationales Agieren, internationales Denken, das interkulturelle Wiederfinden mit Kommilitoninnen und Kommilitonen, mit Kolleginnen und Kollegen weltweit eine wichtige Stütze ist im Miteinander. Das ist die zweite Facette, die auch eine Hochschule spielen muss, sowohl in der Lehre, aber erst recht in der Forschung.
Also ich weiß wirklich nicht genauer, deswegen mich interessiert es jetzt auch persönlich. Wie sieht das dann konkret aus? Also gibt es dass man zusammen mit anderen Universitäten an bestimmten Forschungsthemen arbeitet, also mit Unis, FHs aus anderen Ländern, wie kann man sich so konkret vorstellen? Also ist man auch dann gegenseitig vor Ort, wenn nicht gerade Corona ausgebrochen ist?
Genau so ist es. Aber es gibt natürlich eine klare Strategie. Bevor Sie all dieses machen können, brauchen Sie ein Netz von Partnerhochschulen, so nennen wir sie, weltweit. Und da bauen Sie auf. Und um das machen zu können, brauchen Sie selbst englischsprachige Vorlesungen. Denn ein Exchange funktioniert nur dann, wenn Studierende hin und her gehen können. Und das ist die erste Aufgabe des Fachbereiches, dafür zu sorgen, dass es genug englischsprachige Vorlesungen gibt. Im zweiten Step, nachdem doch die Verträge unterschrieben worden sind, geht es darum, dass wir dann die Studierenden hin und her schicken. Also die zu uns, wir zu denen. Und das gilt genauso für die Kolleginnen und Kollegen. Und ein maßgeblicher Vorteil ist natürlich, wenn Sie einen englischsprachigen Studiengang haben, wie im Bachelor beispielsweise International Studies in Management und natürlich auch im Master International Business Management, wo Sie natürlich das Ganze auf richtig gute Grundgerüste legen können und nicht nur einmalig mal kurz englischsprachige Vorlesungen halten. Und wenn Sie das geschafft haben, da sind wir als Hochschule und als Fachbereich sehr, sehr weit, dann können Sie ganz tolle Sachen machen, wie Summer Schools, wie Doppelabschlüsse mit verschiedenen Hochschulen. Und jetzt ist es so, vielleicht ist es, glaube ich, auch nochmal wichtig, davon zu berichten, wir haben sehr viele Doppelabschlüsse weltweit, aber auch eins, was vielleicht auch schon gehört worden ist, ein Prestigeprojekt des Auswärtigen Amtes mit der Türkei, die Türkisch-Deutsche Universität, wo wir als FH Bielefeld eine federführende Rolle spielen im Bereich Wirtschaft. Da sind so Hochschulen dabei wie die FU Berlin, TU Berlin, Köln, Konstanz. Und wir dürfen dann diesen Studiengang betreuen, weil wir die Strukturen, die wir bei uns im Fachbereich haben, so weit sind, dass man sehr gut dann dieses Doppeldiplom auch spielen kann und managen kann.
Mhm. Okay. Welche Standorte sind es denn noch außer oder neben der Türkei?
Viele. Wir haben 40 Standorte, die wir, ich sag mal, aktiv, aber es gibt noch mal 30 bis 40, die noch relativ weniger aktiv sind. Also wir eigentlich die ganze Welt, bis auf Australien, würde ich sagen. Da sind wir nicht besetzt, hat aber bestimmte Gründe. Die Gründe sind, wir wollen, dass unsere Partnerschaften, wenn wir Studierende hin und her schicken wollen, dieses bitte without fees, also ohne Gebühren sind. Das ist mir sehr wichtig, weil wenn ein Austausch zustande kommen soll, dann soll es nicht daran liegen, Geldbeutel der Eltern, sondern es im Prinzip sind die Partnerschaften so aufgebaut, dass wir also ohne Gebühren die Studierenden hin und her schicken können. Bei uns ja sowieso, wie Sie wissen. Und maßgeblich ist hier, und wenn eine Hochschule, wie in Australien beispielsweise, doch Geld haben, wenn sagen wir, Dankeschön, vielleicht beim nächsten Mal. Aber das ist dann wirklich weltweit, über Südkorea, Indien und Europa, fast alle Länder. Also das ist schon etwas, wo wir auch den Studierenden dies anbieten müssen, denn wir müssen sich vorstellen, das ist, glaube ich, wichtig, nochmal zu erwähnen, es gibt Studiengänge, wo die Studierenden rausgehen können, aber in dem Studiengang ISM, International Studies and Management, aber auch im IBM, müssen die, also im Bachelor 2 Semester und im Master 1 Semester ins Ausland. Und wir müssen dafür sorgen, dass auch genug Studienplätze da sind. Deswegen auch so viele.
Ja, okay. Gut, aber wenn man das jetzt auch nochmal zusammenbringt, Sie haben ja eben die hiesigen Unternehmen angesprochen, ob jetzt Hidden Champion oder weltweit bekanntes Brand, müsste für die ja auch und wird ja für die auch super interessant sein, dass sich diese internationalen Erfahrungen und sicherlich ja auch Skills, haben ja die interkulturellen Themen angesprochen, dass man die mitbringt. Inwieweit spielen denn die eine Rolle? Also ich habe gerade gestern von einem Buchverlag gehört, die als eine Buchkategorie haben die so interkulturelle Stolpersteine oder so ähnlich hieß das. Also hat es genau so eine Gewichtung, eine ähnliche Gewichtung wie sozusagen die fachliche Tiefe und Säule?
Genau, das ist das, was Sie beschrieben haben, ist richtig recherchiert, denn das war die Idee. 2015 haben wir uns überlegt, jetzt sind wir international, wir haben die Studiengänge, wir haben die Unternehmen, wie können wir sie zusammenbringen? Meine Kollegin Professor Bartholomäus, die ist übrigens Vizepräsidentin jetzt, wir auch schon bei Ihnen.
Hatten wir ja schon auch, genau.
Genau. Wir haben dann zusammen 2015 überlegt, wie können wir das denn alles zusammenpacken, nennen wir es mal. Also die Hochschule, Lehre, Wissenschaft, Forschung und die Unternehmen. Und wir haben die Bedarfe abgefragt, wir haben wirklich Feldforschung betrieben, wir waren bei den Unternehmen vor Ort als Person, wir haben eine Umfrage übrigens insoweit mit der Wege gemacht, wir haben abgefragt und wir haben auch richtig gutes Feedback bekommen. Das Feedback war gewesen, ja, auch wir sind interessiert an einer engen Zusammenarbeit und jetzt kommt's, auch auf dieser Plattform, die haben sie Syncube genannt, Center for International Cooperation and Qualification, das ist eine Unterwebseite meiner Hochschule, da kann man alle Informationen finden. Da haben wir die Plattform zusammengebaut. Und die Idee ist jetzt auf mehreren Säulen, das ist beispielsweise Lehre, Austausch von Studierenden, aber auch Professoren in die Unternehmen, Unternehmen in die Hochschule. Die dritte Säule ist so etwas wie, ich sag mal, Nebenschauplätze wie Summer Schools, wo wir bestimmte Formate rüberbringen. Und natürlich auch, und das ist etwas, was auch sehr wichtig ist, direkt in Weiterbildung. Und jetzt haben Sie mit dem Punkt, was Sie gesagt haben, recht. Die Unternehmen haben gesagt, okay, wir haben ja selbst eigene Leute, die zwar jetzt nicht nochmal neu studieren wollen, aber wie können wir da zusammenkommen? Und Frau Kollegin Bartholomäus und ich haben überlegt, okay, lass uns doch Zertifikate machen. Direkt auf die Bedarfe der Unternehmen. Das machen wir seit 2016 jetzt. 2015 war Feldforschung, 2016. Wir haben zwei ausgewählt. Das eine heißt International Project Management, wo genau das, was Sie beschrieben haben, dargestellt ist. Und das andere heißt Doing Business In. Das heißt, wir haben wirklich exemplarisch auch Leute weltweit eingeladen, die in dieser Vorlesung mitmachen, Kollegen aus Südkorea, aus Indien, die neben dem Kollegen, die hier lehren, zusammen mit den Studierenden von uns, jetzt kommt das ganz Tolle, wir packen alle zusammen, die Kolleginnen und Kollegen aus den Unternehmen mit den Kommilitonen hier von der Hochschule und können dann diese Formate, diese Zertifikate darstellen. Unsere Kooperationspartner ist die WEGE, die IHK, die Unternehmen natürlich und die FH Bielefeld. Also sie haben den Nagel auf den Kopf getroffen, da ist der Bedarf da, der Weiterbildung, und das sind verschiedene Facetten, die wir hier darstellen.
Läuft das einfach schon so rund, dass alle Bedarfe abgedeckt sind, oder wird das noch weiter entwickelt, wird das noch weiter ausgebaut, weiter gedacht?
Es muss sogar weiter ausgebaut werden, weil wir verstanden haben, diese beiden Module, übrigens, die machen ganz normale Prüfungen mit unseren Leuten. Es wird weder was geschenkt noch irgendwas anderes. Im Gegenteil, sie bekommen ein Zertifikat. Und die Währung an der Hochschule ist ja ECTS. So, auch die werden dann auch von den Studierenden, von den Unternehmen auch dann, ja, wenn sie dann bestanden haben, auch aufgeschrieben. Das heißt, sie können das nutzen für ein Masterprogramm, egal wo sie es tun. Und jetzt komme ich zu Ihrer Frage dediziert zurück. Und dann ist die Frage, okay, was gibt's denn noch in diesem Bereich, verschiedene andere Module, die eine Rolle spielen können? Das fängt an bei, auch bei, ich sag mal, rechtlichen Geschichten, die international eine Rolle spielen, bis hin zu den Themen wie, was heißt eigentlich, Expats ins Ausland zu schicken? Und auch da die Befruchtung wieder in die Hochschule hinein und wieder raus. Und deswegen haben Sie recht, ist es noch nicht zu Ende. Wir versuchen noch mehrere Facetten aufzumachen. Aber, und das ist sehr wichtig, immer an dem Bedarf, nicht selbst irgendwas kreieren im Elfenbeinturm, dass im Prinzip die Unternehmen oder vice versa nicht wissen, was wir wollen.
Ja, das kommt mir noch durchaus vertraut vor. Wenn man, wie wir jetzt hier im Pioneers Club sitzen, das ist ja im Grunde, ist das wie eine Startup-Denke. Denk vom Kunden aus, denk vom Bedarf aus. Wenn ich das richtig verstanden habe, war das jetzt, ja, Sie haben gesagt, vom Bedarf aus, aber das sind die Initiativen, die Sie beziehungsweise die FH-Unternehmen. Wie bringen sich denn, oder wie können sich vielleicht jetzt auch noch Unternehmen, die es noch nicht kannten, wie können die sich denn einbringen?
Auch da verschiedene Möglichkeiten. Sie können sich auf ganz unterschwellig, bedeutet, Sie können erstmal sagen, okay, wir bringen Praktikumsplätze für, jetzt kommt's, nicht nur für unsere Studierenden hier, sondern vielleicht einen Studierenden aus Südkorea, aus Indien, aus der Türkei, aus Kanada. Warum? Wir hatten mal in der Feldforschung ein Gespräch gehabt, dann meinte der Unternehmensvertreter, wir brauchen eigentlich jemanden, der ganz gut Portugiesisch kann, weil es eine Webseite ist und die übersetzt werden muss und so weiter und so fort. Es macht ja Sinn, dann jemanden zu haben, der Native Speaker ist. Also ganz unterschwellig angefangen vom Praktikas über Bachelor- und Masterarbeiten, das glaube ich ist gegeben, erst recht bei angewandten Hochschulen, wie wir sie letztendlich auch haben. Und der nächste Step ist, Sie können, wie schon beschrieben, Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter reinbringen, die einfach bei mir an der Hochschule FH Bielefeld Syncube auf dieser Webseite melden, mich direkt anschreiben, das Sekretariat. Es gibt direkt einen schnellen Kontakt. Wir haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die geschäftsführend, soweit sind wir schon, dieses Projekt leiten. Und vielleicht nochmal ein letztes Beispiel, was das nochmal das Thema Forschung, internationale Forschung darstellt. Jetzt ganz aktuell haben wir mit Unternehmen direkt in der Region fünf Unternehmen ein LOI abgeschlossen, um dann an einem Drittmittelprojekt des DAAD, wo es um HAWs, also Hochschule für angewandte Wissenschaften, mit fast schon 800.000 Euro uns beworben, wo die Unternehmen ihr Know-how, wir mit unserem Know-how, auf verschiedenen Konferenzen, verschiedenen Zusammenkünften, Netzwerken zusammenführen, mit dem Ziel, man muss ja auch ein Ziel dabei haben, mit dem Ziel, auf der einen Seite die Hochschulen gut vorzubereiten, aber auch die Unternehmen genauso vorzubereiten auf diesem Pfad. Einige sind weiter und einige sind weniger weit. Und das klappt sehr schön in solchen Forschungsvorhaben. Und jetzt hoffen wir, dass es auch da durchgeht und wir dann dieses Forschungsvorhaben hier an der FH Bielefeld ansetzen können.
Na schön. LOI möchte ich noch für die Hörerinnen und Hörer, die es nicht kennen, noch kurz auflösen. So ein bisschen dann auch meine Rolle da so drauf zu achten. Ne? Man ist es so mit vertraut. Genau, aber Letter of Intent, eine Absichtserklärung, genau, die dann vereinbart wird. Mhm. Die letzten zwei Jahre gut, war es ja wahrscheinlich schwer mit dem Thema Austausch, also wirklich Austausch unter den Studierenden in andere Länder zu kommen. Nimmt das jetzt schon wieder richtig Fahrt auf oder ist das noch mit angezogener Handbremse?
Ja, doch. Also es nimmt schon wieder Fahrt auf. Ich merke das. Also ein Beispiel, wir haben nächste Woche unsere International Week und International Conference, wo wir sowohl Studierende als auch Kolleginnen und Kollegen weltweit einladen. Natürlich unter den Hygienevorschriften, die wir haben an der Hochschule. Beispielsweise, wir müssen alle Masken tragen. Dann das Hausrecht der Präsidentin, was ich richtig finde, um im Prinzip dann auch gut vorbereitet zu sein. Auch die Zuordnung der Studierenden an die verschiedenen Hochschulen ist geschehen im März, damit sie dann ab August rausgehen können. Das war eine Durchstrecke. Es war mal gut, war da mal nicht gut. Wir haben auch Studierende zurückgeholt. Auch das gehört zur Wahrheit, weil wir gesagt haben, lieber nicht, kommen Sie lieber bitte zurück, und haben dann verschiedene andere Möglichkeiten gefunden, wie Sie Ihr Studium zu Ende bringen können. Aber Sie haben recht, das ist schon eine Durchstrecke gewesen, und wir fangen an, wieder die Strukturen hochzufahren. Die Summer School findet in jetzt 3 Wochen statt, mit 6-wöchig aus verschiedenen Herrenländern, die dann unter anderem nach Berlin fahren, mit unseren Professorinnen nach Den Haag fahren, Rotterdam fahren, zu EZB nach Frankfurt fahren, um im Prinzip dieses Thema wirklich zu spielen.
Ich frage jetzt bei Summer School nochmal nach, weil Sie es jetzt, glaube ich, zum 3. oder 4. Mal erwähnt haben. Scheint ja ein Lieblingskind zu sein.
Ja, von genau. Ihnen.
Ja, das ist richtig. Was darf man so an Inhalten dann noch erwarten? Also die Ausflüge zu den unterschiedlichen Einrichtungen klingt schon mal cool. Was habe ich am Ende da mitgenommen?
Sie haben recht, das machen wir seit 2009. Also wir waren recht früh dabei, um diese Strukturen aufzubauen. Einmal wegen Corona halt nicht gemacht, aber dieses Jahr wieder, oder zweimal, das ist das Wichtige, jetzt wieder richtig. Wir haben es aber trotzdem digital gemacht, die Summer School. Es kommt auch noch, wir haben die Lösung gehabt, aber natürlich ist es in Präsenz besser. Es ist ein ganz normales Studium. Es werden ganz normal ECTS dargestellt, es werden ganz normal Prüfungen gemacht. Also das ist alles, wie es auch richtig ist an Hochschulen. Das ist das Tolle, es lehren an dieser Summer School 6 Wochen lang verschiedene Kollegen weltweit in dieser Summer School für Studierende aus meiner Hochschule plus den Studierenden aus anderen Ländern. Circa 20 werden wir als Paket, so nenne ich das mal. Und dazu gehört, dass natürlich Management-Themen sind, zu verstehen, was ist denn im Prinzip sowas wie ein EZB, wie funktioniert das Ganze? Oder was ist denn Rotterdam, also wenn es um Handel geht, oder in Den Haag, also wir wissen warum, dieses tolle Gericht da vor Ort zu sehen, UN-Gericht, auch mal zu verstehen, warum gibt's denn da. Und das Ganze heißt European Summer School. Wir haben bewusst es so genannt, weil wir auch diesen Gedanken weiterspielen wollen. Und das ist dann wirklich, es entstehen auch tolle Freundschaften unter den Studierenden, auch von 2009 noch, aber auch von den Kolleginnen und Kollegen, die jedes Mal hier reinkommen. Es sind im Prinzip 12 Kolleginnen und Kollegen, die in den 6 Wochen lehren.
Ja, schön. Was haben Sie denn persönlich noch für große Vorhaben, für große Ziele weiter an der Lehre? Also vielleicht auch unabhängig von der Internationalisierung.
Also das ist wieder ein Buzzword vielleicht, aber das ist definitiv der Fall, Digitalisierung. Wir sind recht weit. Wir haben schon, glaube ich, wie viele andere Hochschulen auch verstanden, dass es in diesen Zeiten auch wichtig ist, sowohl die Lehre, aber auch die Prüfungen zu digitalisieren. Also wir haben beispielsweise digitale Klausureinsichten. Die Klausuren werden digital eingesehen von den Kolleginnen und Kollegen und den Studierenden. Und diesen Erfahrungsschatz, den wir seit 2 Jahren haben, dieses weiterzuentwickeln. Was heißt das eigentlich für uns? Wie können wir es weiter nutzen? Ich gebe gleichzeitig auch zu, dass ich natürlich ein Prof bin, der eher für Präsenz steht, ja, der eigentlich direkt face-to-face arbeiten möchte und dass es auch, ich sag mal, primäres Wirken ist. Aber ich glaube, dass zu einer guten, modernen Hochschule gehört, die Infrastruktur zu haben, die eine Rolle spielt. Wir haben fast 55 Professorinnen und Professoren in meinem Fachbereich, die auch dieses Thema gut spielen können. Wir haben eine Wirtschaftsinformatik, wo auch die Kollegen noch mehr, vielleicht als ich sogar, das Thema aufnehmen können. Und wir sind auch dabei, mehr Infrastruktur aufzubauen. Und das ist ein sehr wichtiger Punkt. Ich glaube, ein letzter, vielleicht wichtiger Punkt, den ich erwähnen wollen würde, ist auch nochmal, dass wir als Hochschule, aber auch als Fachbereich verstehen, in die Stadt hineinzuwirken, also in die Bielefelder Stadt hineinzuwirken. Also ich möchte keinen Elfenbeinturm hier, sondern wir möchten mit den verschiedenen Themen in die Stadt hinein. Wir wollen die Projekte mit der Stadt bearbeiten. Wir sind gerade dabei beim Thema Nachhaltigkeit, Umwelt. Wir haben schon Kontakte nochmal zusammenzuarbeiten. Übrigens dann mit den Ingenieuren zusammen, passt ja auch ganz gut, regenerative Energien, wir als Wirtschaftler, der Finanzierung. Also ein anderes Ziel ist diese Third Mission, so wird sie genannt, oder die dritte Mission, in Anführungsstrichen, die dann wirklich aus der Hochschule heraus in die Stadtgesellschaft geht, in die Politik geht. Und das wirklich auch nochmal eine wichtige Facette ist, finde ich, der Lehre und der Wissenschaft.
Schön und tolle Vorhaben. Wunderbar. Dann, Herr Öztürk, sind wir schon auf der Zielgeraden des Gesprächs? Ich lasse Sie natürlich nicht gehen und ohne unsere drei abschließenden Klassikerfragen noch zu stellen. Sie haben ja gesagt, langjähriger Bielefelder von klein auf, Sie wollen in die Stadt wirken. Dann bin ich jetzt gespannt, was Ihre Tipps sind. Was ist Ihr Lieblingsrestaurant oder Café hier in Bielefeld?
Da bin ich wieder in der Hochschule, in der Uni, das Uni Warza. Weiß nicht, ob Sie das kennen, das Uni Warza, das hat mich geprägt. Das ist ein Restaurant in der Uni. Ich war als Student da, als in der Promotionszeit, jetzt auch, kann man da ganz gut essen gehen. Das ist richtig schön. Ein tolles Ambiente, wo verschiedene Leute reinkommen. Es sind nicht nur Professoren in dem Restaurant, es sind wirklich verschiedene Leute, die auch vorbeikommen. Und das würde ich empfehlen, das hat so ein bisschen einen Teil meines Lebens auch immer geprägt. Kaffee, Essen, ganz schön, ganz frisch.
Auch für die Öffentlichkeit ganz normal.
Mhm. Ja, für alle. Ganz normal. Da kann jeder vorbeikommen. Auch viele, die einfach mal die Uni besuchen oder die in dem Sport dabei sind. Man kann rein und es gibt keine Kontrolle von irgendwas, sondern reingehen und einfach sitzen und genießen.
Ja, vielleicht schaffen wir beides ja auch nochmal auf einen Kaffee. Von sehr super.
Warum nicht? Jetzt, ja. Herzlich eingeladen, definitiv.
Danke. Ihr Lieblingsort in Bielefeld. Ich hätte so eine Vermutung, aber vielleicht überraschen Sie uns.
Ja, ich überrasche jetzt, weil, also Fußball ist klar, ich würde die Sparrenburg nennen. Aha. Ist sehr klassisch vielleicht, was ich gerade sage, aber weiß nicht, so als Junge habe ich immer gerne da im Kopf Geschichten gehabt. Ich gehe da immer sehr gerne, immer noch gerne hin mit meinen Kindern. Das war immer schon sowas wie, ach, weiß nicht, das mal so Ritter sein und so. Man war wirklich woanders. Und es ist, wenn man da oben ist, wirklich woanders. Also man denkt, das ist dann wirklich eine andere Zeit, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dieser Turm ist schon etwas, wo ich lokalpatriotisch sagen kann, gut, dass er da steht.
Ja, ich habe früher war ich mit meinen Eltern auch gerne bei diesen Ritterfesten. Ich glaube, so in dieser Ausprägung, es gibt sie, glaube ich, noch. Aber zum einen haben sie, glaube ich, länger nicht stattgefunden und dann genau, waren sie auch nicht mehr, gefühlt nicht mehr so groß. Oder ich habe sie total glorifiziert, viel, viel größer in Erinnerung.
Naja, aber Sie haben recht, es ist leider ein bisschen kleiner.
Ja, das erinnere ich mich auch gern dran. Last but not least, liebstes Ausflugsziel in der Region?
Hücker Moor, weiß nicht, ob Sie das kennen.
Ja, da in der Nähe bin ich aufgewachsen.
Ach, in der Nähe von Spenge, genau. Es ist, weil auch da sehr viele Kindeserinnerungen. Ich bin da sehr oft dann, also nicht alleine, aber mit Papa dann gerudert und so. Oder mit Familienfreunden waren wir da. Ich war sehr oft dann auch so mal da und ich finde das sehr schön. Es ist nochmal richtig gut geworden, auch mit den Gastronomien, die jetzt, da wurde, glaube ich, nochmal schön renoviert, glaube ich. Eine ganz tolle Ecke, finde ich sehr schön, wenn man rausgehen sollte.
Jo, Mensch, toller Tipp. Das hatten wir ja auch noch nicht im Podcast. Ein paar Folgen haben wir ja schon gemacht, aber immer wieder was Neues. Wunderbar, Herr Öztürk. Ganz lieben Dank. Tolles Gespräch und vielleicht schaffen wir es ja wirklich in Ihrem Lieblingscafé.
Danke auch Ihnen, Herr Lorenz. Das war richtig schön. Spaß gemacht. Ich habe gar nicht gemerkt, wie schnell die Zeit vorangeht. War richtig toll. Danke schön, dass ich da sein durfte.
Wunderbar. Dann sage ich Tschüss und auf Wiederhören. Bis zur nächsten Folge.
Ciao.